Genau, zur Info, ich bin der Basti, das ist der Dirk.
Hallo.
Falls das, ich gehe mal aus dem Bild am besten.
Moment.
Ja, stimmt. Mit Sparkle, wohlgemerkt. Lange noch dran gearbeitet. Wir wollen ein bisschen was erzählen über die prinzipielle Philosophie hinter Ruby, ein paar allgemeine Konzepte vorstellen, um dann ein bisschen darauf einzugehen, wie man und warum man besonders toll mit Ruby DSLs bauen kann und noch so ein paar andere kleine Sachen haben wir heute zusammengestellt. Genau, zunächst einmal möchte ich beginnen, so ein bisschen über die Philosophie von Ruby zu berichten. Zum ersten Mal, das ist Mats, das ist der Erfinder von Ruby. 20 Jahre ist das hier schon alt, ne?
Ja.
Genau, vor kurzem Geburtstag gehabt und der wurde oder wird wahrscheinlich auch immer wieder mal gefragt, was eine gute Programmiersprache ausmacht. Und da sagt Mats, dass eine gute Programmiersprache hilft dem Menschen beim Denken. Und beim Formulieren von Gedanken. Und das resultiert halt darin, dass eine gute Programmiersprache sogar dafür sorgen soll, dass man eigentlich ein besserer Programmierer wird. Und genau. Und weiterhin in einem anderen Interview war das, glaube ich, hat er gesagt, dass Ruby ist halt in erster Linie, also was heißt in erster Linie, aber Ruby ist halt da, um Programmierer, also Programmer Happiness irgendwie zu fördern und er, sein Ziel ist es gewesen damals gegen Frustrationen und gegen Frustrationen anzugehen und das führt im Prinzip, also er sagt halt auch immer wieder, dass halt Ruby ist halt eigentlich so for Developers gemacht und er betont halt immer wieder, dass dieser Human Factor bei der Softwareentwicklung halt nicht zu unterschätzen ist. Und wenn man das halt mal so zusammennimmt, dann, das ist sogar zum Teil aus der Wikipedia, also der Ruby ist halt entworfen worden für die Maximierung von Produktivität und Spaß bei der Arbeit. Sehr interessant war, das war auch aus dem Interview, weiß ich gar nicht genau, dass er halt sagte, dass er so eine gewisse Analogie sieht zu dem Interaktionsdesign, weil der Programmierer interagiert mit dem Computer über die Programmiersprache und daraus guckst du fragend?
Nö.
Nee, alles gut, okay, genau. Und
die frühe Uhrzeit.
Die frühe Uhrzeit, genau. Genau, was man immer wieder liest, ist, dass Ruby dem Principle of Least Surprise irgendwie zuzuordnen ist, aber Mats sagt lieber Least Astonishment, denn er möchte eigentlich die Verwirrung von erfahrenen Entwicklern minimieren. Gut, kommen wir zu so ein paar wesentlichen, elementaren Konzepten, wenn wir jetzt ein bisschen so von dieser Grundphilosophie gehört haben. Da hätten wir zum einen so dieses wirklich alles ist ein Objekt, das ist tatsächlich auch nicht gelogen, im Gegensatz zu manch anderen.
Ja, eine Einschränkung, so
ja.
Dinge wie Keywords, also if, begin, rescue und Argumentenlisten sind keine Objekte.
Genau.
Aber alles evoluiert
auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich mehr als bei Java.
Das ist richtig.
Da kann man noch einen draufsetzen, denn halt auch sehr viele Sachen sind eine Methode, sehr viel mehr, als man eigentlich so, wenn man aus anderen Sprachen kommt, meinen würde. Genau. So zum Beispiel, wenn man halt das Objekt 23 nach der Methode minus fragt, dann kriegt man halt ein Objekt zurück und das hat halt auch eine Klasse. Die Klasse ist Method. Damit, also so als kleine Veranschaulichung, dass tatsächlich, also Sachen, die in anderen Sprachen so mehr so Operatoren sind, tatsächlich, in der Regel, eigentlich immer Methoden tatsächlich auch sind. Die müssen natürlich nicht unbedingt in Ruby implementiert sein, die könnten natürlich auch von der VM implementiert werden, aber man kann auf jeden Fall damit lustige Dinge tun. Werden wir wahrscheinlich, nee, machen wir das doch, machen wir ja noch, genau. Gut, dann noch so ein paar andere Sachen, so der Vollständigkeit halber, Open Class, hat sicherlich auch schon mal der ein oder andere gehört, also Klassendefinitionen sind nicht abgeschlossen, ich kann die jederzeit wieder aufmachen, Sachen hinzufügen, verändern, erweitern. Es gibt Closures in Ruby, es gibt eine ganze Reihe von Closures in Ruby, das haben wir in der ersten Ruby is Magic genau beleuchtet. Und die sind tatsächlich, sind natürlich auch Objekte, Codeblöcke als Objekte, und die werden eigentlich auch am laufenden Meter benutzt. Benutzen wir auch gleich jede Menge davon. Ducktaping ist auch sehr stark in Ruby, also es gibt keine abstrakten Klassendefinitionen, keine Interface-Definitionen, sondern man sagt halt, okay, es quackt wie eine Ente, dann ist es vermutlich auch eine Ente. Das ist ein sehr wichtiges, sehr viel benutztes Konzept in Ruby und in Ruby-Projekten. Und zu guter Letzt haben wir noch eine sehr dynamische Laufzeitumgebung. Das werden wir gleich ein bisschen ausnutzen in dem einen oder anderen Beispiel. Ich erzähle nicht so viel dazu, weil das haben wir ja gleich, alles drin. Ne? Magst du weitermachen, Dirk?
Ich mag weitermachen. Ja, dann gib mir nochmal den Presenter.
Kann ich meinen Kaffee weiter trinken?
Mach das. Ich stelle mich dann auch hier rüber ein bisschen.
So. So.
Jetzt kommen so ein paar Beispiele. Wir fangen mal an mit, falsche Richtung, so, Domain-Specific Languages. Hat vielleicht jeder schon mal gehört, da geht es irgendwie darum, irgendein spezifisches Problem für eine Domäne mit einer Sprache abzubilden, die darauf zugeschnitten ist. So, und das klingt immer nach ganz viel Voodoo, was da passiert, und in Ruby ist das aber sehr leicht möglich, glücklicherweise. Hier ist so ein Beispiel, dem einen oder anderen wird das was sagen, das ist Sinatra. Das ist so eine DSL, um Webserver zu programmieren im Grunde. Also hier sage ich, wenn ein GET-Request reinkommt auf Slash und der erste Parameter da hinten dran ist, den sammle ich ein unter Name, und dann kann ich halt irgendwas wieder ausgeben und der Inhalt des Blocks wird dann einfach ganz normal wieder zurückgegeben.
Closures.
Genau, Closures. Dann, was halt so irgendwie jedem wahrscheinlich hier bekannt sein wird, ist Active Record. Das ist auch eine DSL, um ORM abzubilden, um Assoziationen zwischen Datenbanktabellen und Objekten abzubilden. Has many, validates presence of, liest sich wie Sprachkonstrukte, sind aber am Ende des Tages halt einfach Methoden. Wird halt relativ leicht möglich durch, ne, ich kann halt so Klammern weglassen, und dadurch sieht das halt alles mehr aus wie Sprachkonstrukte selber und nicht wie irgendwie Methoden. Dann RSpec oder auch andere Test-Frameworks sind halt auch gute Beispiele für DSLs. Ich schreibe Describe und dann irgendwie, was möchte ich eigentlich testen, und formuliere dann meinen Test aus. Das sieht auch alles sehr, ist halt auf das eigentliche Problem der Domäne Testing zugeschnitten. Das sind alles so vorgefertigte, und wenn man das jetzt irgendwie selber machen möchte, wie macht man das? Und das wollen wir euch kurz demonstrieren. Also ein gutes Beispiel dafür ist halt irgendwie Konfiguration. So im Reds-Projekt ist das irgendwie immer mitgeliefert. Wenn man sein eigenes Ruby-Programm schreibt, gestern haben wir irgendwas über Command-Line-Tools gehört, da muss irgendwie wahrscheinlich auch was konfiguriert werden oder irgendwelche anderen kleinen Bibliotheken. Und wie kann man das tun? Wir haben jetzt hier eine Application-Class, auf der kann man Configure aufrufen und dann so Dinge wie irgendwie einen kleinen Timeout setzen oder eine Buffer-Size. Und diese Sachen, die da hinten als Methoden aufgerufen werden, ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass ich irgendwie die Sprache an sich erweitere, um irgendwie die Lesbarkeit in diesem Fall für so eine Domain-Specific Language zu erhöhen. Das kann also, mindestens könnte im Zweifelsfall einfach auch wieder die 2 zurückgeben, wenn ich an anderer Stelle das dann halt weiß, oder halt irgendwie mit Sekunden. Ja, irgendwie in Sekunden verwandeln und Kilobyte halt genauso mit irgendwie 1024 dann multiplizieren oder so. Wie sieht die Implementierung dazu aus? Also wir brauchen zum einen die eben schon genannten Codeblöcke und Closures. Wir müssen diese Codeblöcke in verschiedenen Kontexten ausführen. Also wir haben sie ja eben definiert irgendwo in unserer Config-Datei und müssen sie dann später im Kontext der Application ausführen und dann irgendwo die dort gesetzten Werte dann wieder auslesen. Sowas wie hier dieses Kilobyte oder Minutes, irgendwie Funktionalitäten der Sprache erweitern, dass ich auf einem Fixnamen halt irgendwie Minutes oder Kilobyte aufrufen kann. Und irgendwie Metaprogrammierung, muss irgendwie dynamisch Code erzeugen, wenn ich da je nachdem, wie flexibel ich das sein möchte. Wir nehmen uns das Beispiel, Entschuldigung, das war einer zu viel, das Beispiel von da oben, diese Application-Konfiguration. Und im Grunde gibt es hier einmal auf der Application eine Klassenmethode Configure, die kriegt den Block. Ich Ich mache mir dann der Einfachheit halber eine neue Instanz von diesem Application-Objekt und rufe dann Instance Evil mit dem übergebenen Block auf und implementiere die einzelnen Konfigurationsparameter einfach als Method Missing. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Methode aufgerufen wird, die auf der Instanz von Application nicht verfügbar ist, was so ziemlich alle sind, die man so da oben reinschreibt, wird halt hier Method Missing aufgerufen und ich schreibe dann einfach eine Hash-Struktur zu dem Wert kleinen Timeout, halt das, was da hinten übergeben wurde. Ein bisschen elaborierter könnte man dann das machen, dass man auch gleichzeitig noch einen Getter implementiert. Das heißt, wenn die Argumente leer sind, die ich bei dieser Methode übergeben bekommen habe, dann gebe ich den Wert einfach zurück. Wenn ich ein Argument erhalten habe, dann setze ich das eben. Eine andere Alternative wäre, festzulegen, welche Konfigurationsparameter es überhaupt gibt. Dann könnte ich halt eine Liste definieren mit den verfügbaren Optionswerten und daraus dann dynamisch Methoden definieren über die Define Method. Und das ist dann eher sowas, wenn ich sage, okay, ich habe halt einen festgesetzten Wert von Parametern, die ich auch dokumentieren möchte, dann eignet sich wahrscheinlich eher sowas. Gut. Dann macht der Basti jetzt mit Decorate das weiter.
Bleib ruhig da stehen. Genau, ein anderes Beispiel, das war auch in einer der früheren Ruby is Magic Shows.
In Episode 7, was die erste war.
Genau, zeig. Achso, doch, war es doch die erste, okay. Decorators, also wir haben halt sowas, dass wir hier irgendwie so eine Datenbank-Layer-Food-Bar haben, der von der Benamung her vielleicht ein bisschen blöd. Auf jeden Fall wollen wir sowas, wir wollen halt Methoden dekorieren, zum Beispiel mit so einem Cache-Decorator, und wir wollen das so hinschreiben können. Und das Decorate ist halt kein Keyword oder sowas, das ist halt einfach auch wieder eine Methode. Und da wollen wir uns halt mal anschauen, wie wir das halt bauen können. Den Base Decorator haben wir den eigentlich auch noch drauf, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, wenn wir also dieser Decorator, die Implementierung von dem Decorator soll halt so aussehen, dass ich die Klasse halt definiere, so wie ich sie vorhin benutzt habe. Die muss auf die Methode Call hören, die wird halt aufgerufen, wenn die dekorierte Methode aufgerufen wird. Und dann kann ich halt diese AddClosure-Variable enthält halt die eigentliche Methode, die dekoriert wird, die kann ich mit .call aufrufen. Wir erinnern uns, das ist halt auch nur ein Objekt. Und dann kann ich halt die Resultate irgendwie cachen in dem Fall oder sonst irgendwas damit tun und bin dann eigentlich dann auch schon durch. Und da stellen sich auf jeden Fall so ein paar Fragen, wie man das machen kann. Und das Vorgehen ist eigentlich so, man hat vier Schritte. Zum einen müssen wir irgendwie rausfinden, welche Methode wir überhaupt dekorieren sollen. Wenn wir halt mehrere haben, dann ist das natürlich nicht so einfach. Wir müssen irgendwie die Methode extrahieren, damit wir die in einem anderen Kontext wieder aufrufen können. Dann müssen wir den Decorator initialisieren und so eine Proxy-Methode definieren, die dann halt anstelle der eigentlichen Methode aufgerufen wird, damit wir das halt an diesen Decorator weitergeben können. Und der erste Schritt ist relativ einfach. Es gibt halt einen Method-Edit-Callback, der von Ruby bereitgestellt wird, so ähnlich wie das Method-Missing, gibt es halt einen Method-Edit und noch viele mehr. Da schauen wir uns halt einfach, wir wurden aufgerufen, wir merken uns, Moment, jetzt bin ich gerade kurz verwirrt.
Ja, wir gucken uns an, also der Name ist der Name der Methode, die hinzugefügt wurde. Ja. Und wenn wir die merken wir uns dann halt einfach und schieben diesen Decorator, in diesen Decorator-Helper und der macht dann drunter halt das, was dann nach dieser Dekorierung durchführt.
Das kommt gleich
auf Fest. Im Grunde geht es dann einfach nur darum, okay, ich muss halt irgendwie dann feststellen, wenn jetzt dann wieder eine Methode definiert wird und es ist davor kein Decorate aufgerufen worden als Methode, dann darf ich die halt nicht dekorieren. Und dann ist halt dieses Decorate Next With irgendwie nicht gesetzt.
Ja, genau. Richtig. Der zweite Schritt war ja, die Methode zu extrahieren. Da können wir einfach das Target, das ist halt unser Objekt, worin die Methode enthalten ist, die wir dekorieren, die können wir nach ihren Instanzmethoden fragen und übergeben halt wiederum als Symbol diesen Methodennamen. Und im zweiten Schritt entfernen wir die Methode einfach auf dem Objekt, weil wir sie ja durch was Neues ersetzen wollen. Und anschließend nehmen wir diese Methode, die wir, also diese Decorate Method, die wir da oben extrahiert haben, und übergeben die, also stecken die in so eine Hash-Struktur rein, damit wir hinterher damit arbeiten können. Und der Decorator selber wird halt auch initialisiert. So, und dann definieren wir noch diese Proxy-Methode. Also wir haben ja irgendwie diesen DB-Layer und der soll natürlich weiterhin auf Find irgendwie antworten. Also müssen wir da wieder eine Methode definieren und das machen wir hier. Bauen uns erstmal als String so eine Methodendefinition zusammen. In dieser eigentlichen Methodendefinition machen wir halt nichts anderes als diesen Decorator aufzurufen. Und genau, diese neue Methode fügen wir einfach mit Class Eval und dem String dann auf dem Zielobjekt wieder hinzu. Und dann ist das auch schon durch.
Genau.
Genau. Ja, cool. Dann so,
Callbacks.
Ja. So, ja, genau. Das ist, glaube ich, eher deine Baustelle.
Also Callbacks sind ja eine super Sache, um irgendwie feste Kopplungen in Systemen zu umgehen. Also ich mache irgendwo hier in dem Bereich was und irgendwelche anderen Komponenten sind davon abhängig. Und bevor ich die jetzt irgendwie fest verdrahte, sage ich einfach hier, Komponente A soll einfach einen Callback triggern. Und alle, die irgendwie daran interessiert sind, die können sich dann halt darauf registrieren. Das wäre zumindest wünschenswert, wenn das gehen würde. Da brauchen wir jetzt auch wieder, um das zu realisieren, nutzen wir einfach auch wieder interne Ruby-Callbacks, wie wir eben schon gesehen haben. Und das Beispiel ist, wir haben irgendeine Service-Klasse, die irgendwie User anlegt. Die kriegt einfach übergeben Name, E-Mail und irgendwelche anderen Daten. Und wir möchten uns an anderer Stelle irgendwie darauf subscriben, wenn User angelegt werden, oder das irgendwie zu loggen und, keine Ahnung, irgendwelche Metriken zu erfassen und irgendwelche anderen Dinge anzustoßen und eine E-Mail zu verschicken, was auch immer. Ganz kurz, was dieses Execute dann, also das Ergebnis wäre dann, ich rufe das irgendwie hier auf und kriege dann so einen Log einfach. Ne? Diese Service-Klasse, völlig unspektakulär, der wichtige Teil ist hier, dass diese Execute-Methode eine Klassenmethode ist. So, was müssen wir hierfür tun? Also wir müssen, also die Anforderungen, die wir uns jetzt auferlegt haben, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten.
Ist ja noch nicht schwer genug, ne?
Genau. Keine Superklasse und kein Modul inkludieren. Weil wir könnten natürlich irgendwie sagen, okay, wir haben irgendwie so einen Base-Service definiert und der hat eine Execute-Methode und die machen wir einen Super-Call drauf und der realisiert das dann. Aber das lassen wir jetzt, blenden wir mal einfach aus und wir tun so, als ob wir das nicht machen können. Das heißt, wir müssen dann irgendwie dynamisch die Service-Klassen identifizieren, sobald sie definiert werden. Und wir müssen diese Execute-Methode erweitern. Welche Callbacks dafür haben wir zur Verfügung? Zum einen Inherited. Das heißt, immer wenn eine Klasse von der vererbt, also wenn von einer Klasse vererbt wird, dann wird dieser Callback getriggert. Und MessageEdit hatten wir eben schon mal, wenn eine Methode hinzugefügt wird, dann wird halt MessageEdit getriggert.
No.
Okay, weil diese Service-Klasse von nichts anderem vererbt, außer Object, definieren wir Inherited of Object natürlich. Das wollen wir aber nur machen, also wir wollen unseren Code nur ausführen, wenn die Klasse, die wir da bekommen, auf Service endet. Das ist natürlich doof, wenn jetzt Leute anfangen, Service-Klassen zu implementieren, die nicht das tun, was also nicht diesem Pattern mit Execute entsprechen, aber na gut.
Das ist ein akademisches Beispiel.
Richtig. Ja. Das heißt, als allererstes stellen wir mal fest, ist eine Service-Klasse definiert worden im System. Wenn ja, nehmen wir uns diese Klasse, also das ist auch tatsächlich hier ein Klassenobjekt an der Stelle, und machen Instance Evil und führen dann unseren weiteren Code aus, um irgendwie die Methode umzuschreiben. Das heißt, nur die Service-Klasse erweitern. Und jetzt haben wir dann hier Subclass Instance Evil. Und ich hatte ja eben schon darauf hingewiesen, dass Execute ist eine Klassenmethode. Das heißt, wir müssen Singleton MessageEdit eigentlich benutzen und nicht MessageEdit.
Logisch.
Vollständig logisch.
Das ist schon mir weitergedrückt.
Jetzt habe ich den Dude übersprungen.
Ja,
also. Ist nicht ganz so einfach mit diesen Singleton Classes. Und weil das nicht ganz so einfach ist, kann man das einfach zwischendurch nochmal erklären. Gab es auch schon mal bei Ruby's Magic.
Ja.
Also, Singleton Class ist folgendermaßen: Jedes Objekt hat seine eigene Metaklasse oder Singleton Klasse. Der Grund ist, dass Instanzvariablen, also der Zustand, immer in der Objektinstanz lebt und Methoden immer in Klassen. Und dazu gibt es keine Ausnahmen in Ruby. Das heißt, Nur weil ich auf einer Klasse eine Klassenmethode definiere, heißt das nicht, dass es in dieser Klasse existiert, sondern es muss eine Klasse zu diesem Klassenobjekt geben, in der diese Methode definiert ist.
Eine Metaklasse.
Eine Metaklasse, genau. Was will der Mann uns da vorne sagen? Also, es gibt, wir haben unseren Create User Service. Dessen Klasse ist Class. Aber hier kann es ja nicht liegen, weil jede Klassenmethode, die ich hier definieren würde, würde dann ja für alle Klassen gelten. Das würde ja keinen Sinn machen. Deswegen gibt es diese Singleton Class. Wenn man dann die irgendwie ausgibt, dann sieht das in etwa so aus. Und deren Superclass ist dann wieder Class, natürlich.
Der Kreis schließt sich.
Und der Methoden-Lookup folgt dann, also jetzt inklusive Objekt, also wir haben irgendeine Instanz von Create User Service, darauf wird eine Methode aufgerufen. Was macht Ruby? Es geht auf jeden Fall nach oben und sucht in der Singleton-Class. Wenn es da keine findet, dann guckt es in der Klasse selber, wo die meisten Methoden leben, also irgendwelche Instanzmethoden sind halt hier definiert. Oder es guckt hier oder es guckt halt in Object. Und unser Fall ist jetzt hier interessant, also wir haben hier Execute definiert und gesucht wird das hier. Und dieses Objekt kriegen wir halt über Singleton Class.
Singleton Method Edit war das dann, ne?
Genau, und um da ein Callback auch zu definieren, deswegen Singleton Method Edit.
Keine gut. Fragen offen, sehr gut.
Und deswegen dann auch das Instance Evil hier, weil wir müssen uns auf der Instanz dieser, also im Instanz-Kontext, also im Singleton-Class-Kontext dann machen. Gut, das heißt also, das ist der Teil, um rauszufinden, ist eine Execute-Methode definiert worden. Als nächstes müssen wir irgendwie die alte Methode entfernen. Das machen wir zum einen mit einem Alias, damit weiterhin die Execute-Methode irgendwie, die muss einfach weg. Die hätten wir, also das, wenn ich das genau überlege, ist das sogar gar nicht mal notwendig. Auf jeden Fall entfernen wir einfach die Execute-Methode über undef-Method. Was undef genau macht, komme ich gleich zu. Dann erzeugen wir irgendwie eine neue Methode, die execute, also die das dann macht mit irgendwie diesen Callback-Triggern. Diesmal jetzt, also ist einfach statisch an dieses Event-Zeug gehangen. Und damit execute weiterhin aufgerufen werden kann, müssen wir method-missing implementieren, weil jetzt eine neue execute-Methode definieren wird den Callback wieder triggern und wir haben eine Endlosschleife. Das ist irgendwie doof. Ja, soweit dazu. Warum undef und nicht remove method, wie wir es eben gesehen haben? Weil das undef sorgt dafür, dass es vollständig entfernt wird. Also es wird gar nicht mehr darauf antworten. Remove method sorgt einfach nur dafür, dass das einzelne Objekt nicht mehr darauf antwortet, aber ja trotzdem die Call-Chain irgendwie nach oben geht und guckt, ob irgendeine Parent-Class die Methode noch bereitstellt. Ja, das zu Callbacks. Ah ja, interessant noch, undef kommt ziemlich oft in Rails vor. Also falls man sich fragen sollte, wofür braucht man undef? Rails braucht das anscheinend ziemlich intensiv. Und das ist so eine Liste von anderen Callbacks, die es noch gibt. Also ich kann mich auch irgendwie auf Constant Missing hängen oder irgendwie Included Extended haben bestimmt der eine oder andere schon mal gesehen, wenn es irgendwie um Module geht, die man irgendwo einbindet. Und man kann sich auch an das Beenden des Interpreters hängen und dann noch irgendwas tun. Exit Codes umsetzen oder sowas zum Beispiel. Ja, dann als nächstes Sequences.
Ja, genau. Völlig neues Thema, das haben wir ja. Ich habe ein eigenes Mikro. Dafür ist gesorgt. Sequenzen hatten wir auch. Der Dirk weiß immer die Ruby is Magic Nummern auswendig, wo wir das gemacht haben.
Das war die Cupcakes-Folge.
Die Cupcakes-Folge. Okay. Auf jeden Fall, was ist eine Sequenz? Ich habe irgendwie eine definierte Reihenfolge von Elementen und die möchte ich irgendwie durchlaufen können zum Beispiel. Also wenn ich jetzt hier irgendwie so Odd-Even-Row-Types irgendwie habe, dann kann ich mit, also das ist ein Array, dieses %V, falls sich das jemand fragt. Mit Cycle kriege ich halt eine Sequenz zurück und da kann ich halt Next drauf aufrufen. Und die ist, bei Cycle ist es sogar endlos, weil der halt immer wieder von vorne anfängt. Und man kann, ich weiß gar nicht mehr genau, wofür diese Folie da war.
Ja, es geht halt auch mit anderen Sachen. Ne?
Also, ja, also hochzählen, genau, irgendwelche Auto-Increment-IDs zu produzieren oder sonst irgendwas kann man sich damit bauen. Oder irgendwelche, Failover-Sachen, wenn ich irgendwie eine Liste von Servern habe zu meinem Backend, die ich irgendwie durchiterieren möchte, dann kann ich das zum Beispiel mit so einem Cycle und so einem Next machen. Und weil wir es damals gefunden hatten und immer noch so schön ist, ist der Tobi gar nicht da, oder? Oh. Der war ja, ja, wir haben, oh, wir haben schon gehört. Nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wie kann man sich diese Sequenz bauen, die wir vorhin gesehen haben, wo ich Next drauf aufrufe und immer wieder eine neue ID bekomme? Dazu kann ich so ein Enumerator-Objekt erzeugen und kann dem einen Block übergeben. Und was ich dann letzten Endes halt machen muss, ich muss halt so eine Schleife implementieren und zähle halt so eine Nummer hoch und gebe die, übergebe halt die Nummer, die halt mein Aufruf von der Sequenz zurückgeben soll, über dieses Yield-Konstrukt zurück. Und wenn man da sich mal hinguckt, wenn man sich das halt anschaut, dann wundert man sich so ein bisschen, weil so Loop-Do ohne Abbruchbedingungen sieht so ein bisschen aus wie so eine Endlosschleife. Und ist es eigentlich auch, wenn wir da nicht einen Fiber hätten. Also das hier ist im Prinzip so eine alternative Implementierung.
Vereinfachte Implementierung.
Eine vereinfachte Implementierung, wenn man so möchte, genau. Denn was halt passiert ist, wenn halt dieser Enumerator aufgerufen wird, dann wird halt ein Fiber resumed. Fiber sind so Corporate, ist das Cooperative Multitasking im Prinzip? Also es ist halt ich tausche mein Stack aus für anderen Code aus und springe dann halt wieder zurück in meinen vorherigen Ausführungskontext. Das heißt also, diese Endlosschleife läuft halt gar nicht, sondern die wird halt nur bis zu dem Yield ausgeführt. Oder das ist ja hier im Prinzip ja genau das Gleiche. Wenn ich das Yield ausführe, dann übergebe ich die Ausführung wieder zurück. Und warte da, bis wieder Resume auf dem Fiber wieder aufgerufen wird. Dann kann man, also auf Sequenzen kann man dann solche Sachen machen wie Next, das hatten wir ja schon gesehen, Rewind, das muss man aber, glaube ich, unterstützen. Peak, da kriegt man den nächsten Wert, ohne voranzustreiten in der Sequenz. Und dann gibt es Each, damit man da damit man darüber ganz normal iterieren kann. Und Feed, mit Feed kann man den nächsten Wert reinreichen.
Du hast das der beim nächsten Next dann aufgerufen würde.
Ja, so. Genau.
Keine Ahnung, wie man das absurd, braucht, aber ja, aber irgendwie geht das.
Genau.
Ich habe jetzt noch kein gutes Beispiel gefunden, wo man das dann benutzen kann, falls das irgendjemand hat, gerne. Aber der Vollständigkeit halber.
Genau. Gut. Dann, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ach, schon. Gut. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass wir in Ruby eine sehr dynamische Runtime haben, und ja, Reflection ist halt so eins der Sachen, wo das halt ganz, ganz schön irgendwie zum Ausdruck kommt. Und da haben wir hier ein nettes Zitat von Konfuzius: Reflection is the noblest way to learn wisdom. Und was ist Reflection eigentlich? Reflection bedeutet, dass wir zur Laufzeit irgendwie Informationen bekommen wollen über definierte Konstanten, Objekte, Eigenschaften, Methoden, also beliebige Eigenschaften von den Objekten dementsprechend. Und das haben wir jetzt gar nicht mehr auf der Folie drauf, aber eigentlich geht es ja bei Reflection auch darum, Sachen zu ändern. Dinge zu ändern, Einfluss zu nehmen auf das System. Das hatten wir vorhin mit Open Class, das haben wir mit diesem ganzen dynamischen Definieren von Methoden eigentlich gesehen, von Methoden entfernen und so weiter. Und das ist ziemlich stark und so vertreten in Ruby. Dann hat der Dirk sich auch noch was Neues ausgedacht. Das gab es vorher noch nicht.
Das ist richtig. Soll ich das erzählen?
Ja, mach ruhig. Mach okay. Ruhig.
Also ein Beispiel für Reflection ist ein Null-Object. Null-Object ist in letzter Zeit irgendwie gefühlt vermehrt anzutreffen als Pattern, um irgendwie robusteren oder eleganteren Code zu schreiben und auf Exception-Handling zu verzichten. Im Grunde geht es einfach darum, man gibt ein Objekt zurück, was mehr oder weniger gleichwertig ist, aber irgendeine Fake-Implementierung hat. Aber man statt irgendeine Exception zurückzukriegen oder auf Nil zu prüfen oder so Sachen, kriegt man halt dieses Null-Object zurück. relativ häufig anzutreffen ist es zum Beispiel irgendwie beim Testen. Also man kann bei Aspect sagen, dass man so ein Double-Objekt bekommt, das dann irgendwie erst Null-Object darauf aufrufen und dann antwortet das einfach auf alles mit nichts. So, wenn wir das jetzt selber implementieren wollen. Ein Beispiel ist wieder so ein Datenbank-Storage. Wir haben irgendwelche Usernamen und die möchten wir uns gerne anzeigen lassen. Wir iterieren also über diese Usernamen und rufen dann diese Display-User-Info-Methode auf. Dann wird die Datenbank gefragt, gib mir mal bitte zu dem, also aus dem Users, aus der Users-Collection diesen User und zeig mir den an. Wenn es jetzt einen von denen nicht gibt, dann kracht es halt hier, weil User ist nil und dann versuchen wir daneben drauf aufzurufen. Das ist irgendwie ärgerlich. Also müssten wir irgendwie jetzt hier Exception-Handling einbauen, wenn das Find eine Exception wirft oder hier irgendwelche Nil-Checks einbauen oder das berühmt-berüchtigte Try. Alles nicht so richtig schick. Deswegen enablen wir einfach auf diesem Pony Store Null Objects und dann ist alles gut. Weil dann ist ja kein Exception Handling mehr notwendig, wir müssen nicht auf Nil prüfen und es kommt einfach was Gutes zurück.
Die Ausgabe sieht halt ein bisschen anders aus dann.
Genau, das ist dann halt einfach leer an der Stelle. Ne? Also dann hat man halt einen User, da steht irgendwie ein Name und eine E-Mail und bei dem anderen steht halt einfach nichts. Ob das dann immer sinnvoll ist, das steht auf dem anderen Blatt, aber grundsätzlich ist das ein valides Pattern, was man einsetzen kann. Okay, wie bauen wir das? Das ist diesmal nicht so kompliziert. Also wir haben irgendwie diesen Pony Store mit dem Find und wenn da jetzt ein Record zurückkommt, dann ist alles gut, dann geben wir den einfach an den Aufrufer zurück. Wenn da Nil zurückkommt, dann bauen wir uns ein Null Object mit der Klasse dieser Collection, also der User-Klasse. Dann, wie sieht dieses Null Object aus? Im Grunde relativ einfach, wir übergeben halt die Klasse, von der dieses Null Object sein soll, oder die es irgendwie reflektiert. Und gehen einfach über alle Instanzmethoden. Wichtig jetzt an dieser Stelle ist, dass wir false mitgeben. Das heißt, es werden nur die Methoden genommen, die auch tatsächlich auf dem Objekt definiert sind und nicht irgendwie to s und alle anderen, die von Object oder anderen Modulen kommen, damit wir an der Stelle nur die Attribute haben, die davon kommen. Und dann definieren wir einfach die Methoden mit args, mit einem Split-Operator davor. Das heißt, es ist auch egal, ob das ein Getter oder ein Setter ist, der und der Vollständigkeit halber. Kannst du auch noch mal kurz den User zeigen. Der hat einfach irgendwelche Attribute Accessor gesetzt über das Attribute Accessor Makro und so eine Age-Methode, die halt keinen Setter entsprechend hat. Und die werden dann halt einfach alle mit Nil, also alle Nil zurückgeben und man erspart sich dann das Exception Handling. Und das ist, glaube ich, so ein ganz gutes Beispiel, was man mit Reflection relativ einfach machen kann. Ja. Also zusammenfassend können wir, wenn wir uns das so alles angucken, ne, ist es durchaus, also Ruby bietet halt unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu erweitern, Dinge zu zerstören, eleganten Code zu erzeugen. Man kann damit elegante Lösungen schaffen, man kann sie aber auch gewaltig ins Knie schießen. Und nicht alles, was wir hier immer so zeigen, sollte auch eine Kaufempfehlung sein. Es ist mehr so zu verstehen, okay, was ist grundsätzlich möglich, was kann ich mir mal angucken. Vielleicht habe ich einen konkreten Anwendungsfall, in dem ich das nutzen kann. Ja, und so in Bezug nehmen auf den Anfang, hat Mats eine gute Programmiersprache gemacht. Also wir sind der Meinung, das ist ja und kann man ja auf jeden Fall zwischendurch mal danken und einen Hack geben, wenn man ihn sieht. Ja, das war's. Also für alle, die schon mal bei Ruby's Magic waren, es gibt immer einen also eigentlich immer ein Teil mehr in Andenken an guten Steve Jobs. Ja. Und in der Regel kommen Ponys dazu. Gut.
Ach ja, Binding hat man ja noch.
Genau. möchtest du das noch erzählen?
Ja, wenn ich versuch's mal. Also, ja, genau, Binding. Binding, was ist das? Das hat man sicherlich schon mal gehört. Da kann man auch in Ruby wieder mitarbeiten. Und zwar wie ein Objekt. Natürlich. Bindings, im Prinzip kapseln Bindings den Ausführungskontext, in dem ich mich gerade befinde und kann halt darüber Zugriff auf ja, Variablen, Methoden und so weiter bekommen. Und ich kann mir das Binding erzeugen oder beziehungsweise geben lassen, indem ich halt die Binding-Methode aufrufe, die ist privat. Aber das kann ich natürlich trotzdem aufrufen. Also wenn ich jetzt hier so eine Pony-Klasse habe, die irgendwie Hallo sagen soll und ich kann halt optional diesen Binding-Parameter übergeben und kann jetzt mit, also genau, dann kann ich mit eval evaluiere ich einen String und ich kann aber bei dem Ruby eval noch einen Binding mitgeben, einen Kontext mitgeben, unter dem dieser String halt ausgeführt wird. Und dann nehme ich halt entweder das eigene Binding von der Pony-Instanz, in der ich mich befinde, oder benutze das Binding, das ich übergeben bekommen habe. Das heißt also, wenn ich jetzt sage somePony new und sage say hello, dann mein Name ist Lea, genau, weil nämlich die Instanzvariable gar nicht gesetzt worden ist. So, wenn ich jetzt eine Instanzvariable setze, in diesem, wo auch immer ich mich da gerade befinde, in welchem Ausführungskontext, wenn ich das setze und dann das Binding, also das Binding aus diesem Kontext mir hole und übergebe, dann ist die Instanzvariable entsprechend verfügbar und genau, also und der dieser eval-String wird halt in einem anderen Kontext, also in dem Kontext halt ausgeführt. Genau. Und da kann man sich natürlich fragen, was ist das Pony eigentlich? Ja, das ist super. Das klingt total abgefahren, aber es gibt tatsächlich Verwendungszwecke dafür. Nämlich wenn man so an so Templates denkt. Genau. Wir haben halt wieder eine Klasse, diese View-Klasse, die definiert halt irgendwelche Methoden und die muss zusätzlich halt so eine Get-Binding-Methode irgendwie oder irgendwas definieren, damit ich halt an dieses private Binding halt rankomme, weil, wie eben gesagt, Binding ist halt nur ausführbar in meinem eigenen Kontext eigentlich. Und mit Get-Binding kann ich das halt quasi nach außen reichen. Dann kann ich mir hier so ein Template definieren, das ist sogar ein IRB-Template, wo ich halt auch so Ruby embedden kann, wo ich auf Instanzvariablen zugreife und die Instanzvariable foo sogar setzen und halt ja, Methoden aufrufen und Dinge tun. So, und wenn ich dann, wenn ich jetzt, ist Result von IRB? Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich dieses Template-Objekt, was ich da jetzt habe, das kann ich halt mit Result dann halt entsprechend ausführen lassen und kriege halt erstmal einen Fehler, weil ja die Methode friend ist halt irgendwie nicht, ist halt dem Template halt gar nicht bekannt. Und was man halt stattdessen halt machen kann, man kann halt Result, ähnlich wie unserem vorherigen Selbstbaubeispiel, halt ein Binding übergeben, in dem Fall das von der View da oben über GetBinding. Und dann kann er das Template halt ausführen und ich kann dann sogar wieder auf diese eigentlichen, das sollte man natürlich in dem Template selten machen, nein, sollte man nie machen in dem Template, Instanzvariablen setzen, die sind halt auch wiederum dann auf diesem, auf der View, auf dem, doch auf der, auf dem View verfügbar, weil ich halt eben dem Template, also dem Template den Kontext gegeben habe von der View, kann ich also in dem Template die View verändern. So. Ja, ist ja ganz so einfach. Gut.
Das
war es dann auch wirklich.
Haben wir noch Zeit für Fragen?
Oh je.
Oh je.
Das nächste Mal machen wir 100 Folien.
Ja, damit keine Fragen mehr aufkommen.
Genau.
Gibt es denn Fragen?
Du darfst auch gerne.
Ein Übermütiger will schon klatschen. Okay, ja. Wie gesagt, der Klaus hat es am Anfang schon gesagt, falls ihr uns irgendwie nochmal zuhören wollt, wir haben noch einen Podcast, den Geekstammtisch und ansonsten noch viel Spaß auf der Konferenz.
Genau. Ja.